Ja, schönen guten Abend.
Preis den Herrn. Was für ein wunderschönes Lied. Was für eine Tiefe auch da drin. Und darum geht es eigentlich heute Abend auch ein bisschen. Über dieses Nie baue ich mein Leben auf Sand. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Heinz Spindler. Ich lebe mit meiner Frau, der Ute, die nicht mit hier ist, lebe ich zum Teil in Belgrad, in Serbien. Und zum Teil leben wir im Stuttgarter Raum. Und wenn wir im Stuttgarter Raum leben, dann bin ich verantwortlich für im Augenblick noch bis Ende des Jahres für so eine Gemeindeaufbauarbeit, die heißt Gemeinde am Glemseck, gehört zur Kirchengemeinde in Leonberg dazu. Und Gemeinde am Glemseck ist was ganz Spezielles, denn das Glemseck, das gehört zu einer Arbeit, die heißt Seehaus. Und Seehaus e.V., das ist eine Arbeit, ist ein freier Strafvollzug, das sind viele junge Männer, also im Alter zwischen 15 und 22 Jahren, die da im freien Strafvollzug leben, die aus verschiedensten Nationen kommen und auch Religionen kommen. Und aber ganz bewusst auch in dieser Arbeit, ist eine christliche Arbeit, also christlich heißt, das sind alle, die da mitarbeiten, sind alles bekehrte Jesus-Menschen, die das möchten, dass ein Mensch tatsächlich zu Jesus findet. Das bedeutet für mich christlich. Und alles andere ist irgendwie religiös. Also das wollte ich einfach klar gesagt haben. Ne? Das ist mir wichtig. Und das ist so, dass die jungen Männer, die sind dann allermeist haben so eine Reststrafzeit von einem Jahr bis eineinhalb Jahre. Die können sie dann dort verbringen. Die sind dann in drei verschiedenen Familien untergebracht. Haben dann jeden Tag ein ganz straffes Programm, müssen sich freiwillig für diese Art von Strafvollzug entscheiden. Das wird vorgestellt in verschiedenen Jugendgefängnissen und die wissen dann auch, was sie sich einlassen. Eben lassen sich darauf ein, dass sie jeden Tag eine Bibelarbeit bekommen, dass sie jeden Tag das gebetet wird, dass sie dann vier verschiedene Berufe erlernen können und auf jeden Fall einen müssen sie erlernen. Während dieser Zeit werden sie da sein, also wenigstens anfangen, eine Lehrzeit zu starten. Die einen gehen das alle erstmal in ihrem Leben regelmäßig zur Schule. Und also verschiedenste Sachen, also ganz spannende Sache da im Glemseck oder Seehaus e.V. Und da gehört jetzt eben auch seit zwei Jahren, haben sie gedacht, das ist eigentlich für diese Randgruppen, weil sie merken, es ist ganz schwierig, diese Leute natürlich irgendwo zu integrieren. Es ist ja immer so eine Sache für uns. Ne? Wir freuen uns alle so über Jesus und über die Gnade. Und das war es dann aber auch, allermeist. Und da bleibt es dann auch stehen, wenn man dann jemanden neben sich sitzen hat, der ein Straftäter ist oder Straftäter war, dann hat es schon gewisse Grenzen. Ne? Und dann kommt es in unserem Kopf und arbeitet, ja, was wird daraus werden und wie sollen die Leute bei uns unterkommen und und. Und dann ist es dann ab und zu an mal so, dass tatsächlich diese Leute nirgendwo unterkommen. Die kommen dann oft in ganz spannenden Gemeinden, kommen die dann unter, aber die kommen oft nicht in den Gemeinden unter, die ihnen tatsächlich wirklich Heimat bieten könnten und ein geregeltes Leben bieten könnten und Familie bieten können. Da kommen sie allermeist nicht mehr unter. Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, ist tatsächlich so, was oftmals einfach ein bisschen ist bei uns, wenn wir dann schon eine gewisse Zeit, schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel haben, ne, mit unserer Gemeindeform, ist es dann, wir haben unsere Traditionen, wir haben unsere Formen und es ist manchmal extrem schwer, dass Leute sich da integrieren können oder überhaupt extrem schwer, dass man einen Platz bietet, dass Leute überhaupt integriert werden können. Es geht gar nicht darum, dass Menschen das nicht lernen können, so, aber das ist einfach das Spannende. Das hat man gemerkt, in der Kirche oder in der Landeskirche gibt es ja so eine Studie über verschiedenste, wie sagt man denn, so Milieus, die erreicht werden. Und so, sagen wir so, die landläufigen Gemeinden, die so aus der Kirche kommen, die erreichen allermeist drei Milieus. Und sieben Milieus bleiben dann auf der Strecke. Und unter die Milieus zum Beispiel gehören dann Prostituierte, gehören Strafgefangene, gehören Geschiedene, gehören Homosexuelle, gehören Transvestiten unter diese Milieus. Und das ist schon eine spannende Sache, ne? Die Welt, in der wir leben, wenn man sich darüber so Gedanken macht. Und da hat die Kirche so eine Milieustudie, also die Evangelische Kirche Deutschlands, eine Milieustudie anstellen lassen. Wird dann meistens sehr teuer bezahlt, so eine Milieustudie, weil die Leute, die das machen, die lassen sich das dann auch schon gar nicht bezahlen, ne? Und haben nur rausgefunden, was sie vorher eigentlich schon wussten, dass ein Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft bei uns einfach keine Heimat findet. Und das hat verschiedenste Gründe. Aber dass die Möglichkeit gegeben ist, dass sie eine Heimat finden können, das ist unbestritten. Die Frage ist nur einfach, ob man dann die Türen auch aufmacht. Und das ist mir dann so deutlich geworden. Ich hinterfrage das auch schon manchmal ein bisschen so, diese Subkulturgemeinden, also praktisch für jede Kultur die eigene Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das wirklich, was heißt, ich weiß nicht. Für mich weiß ich es. Ich glaube nicht, dass das das Bild von Jesus ist, das er von seiner Gemeinde hat. Aber es entwickelt sich einfach im Laufe der Zeit. Und spannend einfach für unser Leben auch manchmal so drüber nachzudenken, wo wir selber stehen. Ich kann für euch nicht sprechen. Ich kann jetzt nur für die Menschen sprechen, da im Schwabenländle, ne, im Kreis Stuttgart. Und da ist es eben dann festgestellt worden, dass diese Milieus einfach in diesen, sagen wir, in den bürgerlichen Gemeinden, wie wir sie kennen, eigentlich oft gar nicht unbekommen. Und auch nicht vorkommen. Oftmals. Und das ist eine spannende Sache. Aber ich glaube, da haben wir das Wochenende noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise heute Abend, morgen früh und morgen Nachmittag, ein bisschen drüber nachzudenken. Für diejenigen, die in Serbien waren, ich habe gehört, es sind manche dabei, ne? Ganz, ganz klasse, spitzenmäßig. Also ich freue mich auch wieder hier zu sein bei euch. Und dieses Freizeitzentrum dort in Serbien läuft jetzt. Ist wirklich klasse. Es wird weiter gebaut, wird einfach schön geworden. Und verschiedenste Leute aus Serbien fragen da an, ob sie da unterkommen dürfen. Also es dient wirklich seinem Zweck, für das es gebaut wurde. Und es macht mich am meisten froh, dass es tatsächlich für die Serben ist und die Serben das auch tatsächlich nutzen dann auch und daraus auch was machen, obwohl es für sie ziemlich fremd ist, für serbische Gemeinden so Gemeindefreizeiten zum Beispiel zu haben. Das kennen Serben eigentlich gar nicht so wirklich. Von daher ist es echt eine tolle Sache, dass es so ist. Ja, wie gesagt, ich bin verheiratet mit der Ute. Wir haben 3 Kinder. 2 davon sind schon verheiratet. Die Julia ist verheiratet mit dem David und die hat mittlerweile schon den kleinen Matteo, unser einer Enkel, und erwartet, und wir erwarten ein nächstes Enkelkind von unserer Tochter. Und dann haben wir den Dominik, der ist verheiratet mit der Daniela und die haben 2 Kinder, mittlerweile schon den Matteo, der ist den Josia, der ist 2 Jahre alt, und die Eliana, die ist jetzt 4 Monate alt. Und dann haben wir noch eine jüngere Tochter, die Dorothee, die ist noch nicht verheiratet. Der suche ich noch einen Millionär. Also, falls ihr irgendwem habt, ne, muss er, könnte passen, ne? Liebt Jesus und hat das Bankkonto voll. Klasse. War natürlich nur ein Witz, ne? Manchmal wünscht man sich's trotzdem. Wäre nicht schlecht. Könnten wir ganz viel damit machen. Ja. Wir sind, meine Frau und ich sind vor gut 30 Jahren jetzt schon fast zum Glauben gekommen an Jesus, ja. Und in dieser Zeit war ich gerade Soldat gewesen bei der Bundeswehr und ich war 8 Jahre Soldat. Und nach dieser Zeit dann haben wir uns entschlossen, noch eine theologische Ausbildung zu machen. Die habe ich dann gemacht in Nordrhein-Westfalen und dann haben wir noch eine gewisse Zeit mit geistig und körperlich behinderten Menschen gearbeitet. Und dann lebt man für eine gewisse Zeit schon mal in dieser Gegend, in der wir jetzt gerade leben, in Deutschland, im Remstal, also so ein Seitenarm von Stuttgart. Und da haben wir im Württembergischen Brüderbund damals, habe ich als Prediger gearbeitet. Und wir haben ganz viel Arbeit unter Muslimen damals schon gemacht. Das liegt uns auch ein bisschen so auf, so Muslime, Zigeuner, das ist irgendwie, merkt man, da kommen wir gut mit zurecht. Es ist eine spannende Sache natürlich auch, mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber es ist auch extrem viel Fragen sind in diesen Volksschichten drin, in den Muslimen und auch in den bei den landläufig, was man sagen, Zigeuner, also Roma und Sinti. Da sind ganz viele Fragen auch drin. Und das finden wir auch ganz toll. Und so arbeiten wir jetzt auch in Serbien zum Großteil mit Roma, betreuen verschiedene Pastoren und haben jetzt gesagt, lange Zeit gebetet auch, wirklich einfach zu sagen, dass uns Jesus einfach mal ganz gezielt, dezidiert eine Gemeinde zeigt und eine Person, vielleicht eine Familie, für die wir da sein dürfen, denen wir helfen dürfen, vorwärts zu kommen im Leben. Und es ist oft gar nicht so einfach. Man findet viele Menschen, die Not haben, aber man findet wenig Menschen, die wirklich möchten, dass ihnen geholfen wird. Und nicht bloß finanziell, sondern wirklich geholfen wird. Also, wie lebe ich denn eigentlich wirklich? Wie gestalte ich mein Leben? Die findet man eigentlich weniger, diese Menschen. Menschen, der mir sagt, du, ich brauch Geld für dies und jenes, finde ich schnell. Aber Leute, die sagen, die offen sind und sagen, also die so einen lernwilligen Geist haben, die sagen, ich möchte auch was lernen im Leben, ich möchte auch vorwärts kommen, irgendwie im Leben, das ist eher schwieriger. Und wir haben gesagt, wir haben es auch gemerkt, natürlich, Mission ist ja immer so eine Sache, da gehst du in so ein Land und du bist von jedem geliebt, weil jeder kann was von dir haben. Ne? Und wir merkten es natürlich dann auch und haben dann auch gesagt, es ist ja klar, natürlich, du arbeitest mit Menschen oder wir arbeiten mit Menschen, die Not haben und die sehen in uns einfach potenzielle Helfer. Das ist klar. Und das ist jetzt gar nicht ihr Fehler oder ihre Schuld, das ist einfach so. Das würden wir nicht anders sehen. Und wir haben dann aber gemerkt, wenn wir so die reichen Onkels und Tanten aus Deutschland sind, da kommen wir auch nicht viel weiter. Ja, und dann haben wir begonnen zu beten, meine Frau und ich, und zu sagen, Mensch, Herr Jesus, was ist eigentlich wirklich einfach der Punkt, wo wir arbeiten sollen in diesem Land? Und jetzt haben wir ganz stark so eine Stadt auf dem Herzen, Prokopje, Südwestserbien ist das, und arbeiten da mit dem jungen Pastor zusammen, mit seiner Frau, mit dem Marian, und die haben zwei Kinder, zwei Jungs. Und das fand ich sehr spannend, weil wir merkten, diese Jungs, die gehen regelmäßig zur Schule und das ist gar nicht die Regel für Roma. Kinder, auch für Kinder von Pastoren, dass die regelmäßig zur Schule gehen. Das ist einfach du lebst in deiner Tradition, du lebst in deiner Form und es macht extrem viel aus in unserem Leben. Und da haben wir gemerkt, die sind wirklich extrem anders. Also die möchten auch vorwärts kommen. Wenn man die Jungs spricht, den Andrea und den Philipp, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, wir möchten studieren, wir wollen aufs Gymnasium gehen, wir möchten dann studieren. Der eine möchte Arzt werden, der andere will Rechtsanwalt werden. Und das, wenn es ein Roma-Junge sagt, dann denkt man, habe ich mich jetzt verhört. Aber das ist tatsächlich so, das ist natürlich schon super. Haben wir gemerkt, aber ich erzähle euch morgen noch ein bisschen von ihnen. Und mit denen arbeiten wir jetzt mehr zusammen. Und mit einer Organisation, die Ausweg heißt, in Belgrad, das sind Serben, das ehemalige Drogensüchtige und die jetzt eine Arbeit aufbauen unter Obdachlosen. In Belgrad gibt es ganz viele Obdachlose, es ist eine sehr arme Stadt auch mittlerweile geworden, Belgrad. Und da helfen die und möchten Menschen von der Straße wegholen, die drogensüchtig sind. Und da konnten wir jetzt einen Raum mieten und der wird jetzt gerade ausgebaut, da gibt es dann Hygieneschule gibt es da drin, da gibt es medizinische Hilfe für diese Leute und dann gibt es dreimal in der Woche was zu essen und dreimal in der Woche gibt es auch dann für die Gemeinde dann für diese Leute, dass sie Bibelstunden richtig bekommen dann, einfach nur eine Andacht, sondern tatsächlich Bibellehre, weil ich glaube, dass das Wort Gottes wirklich das Leben von Menschen verändert, weil das geht rein und es bringt Frucht zu seiner Zeit und das ist das Wunderschöne daran. Und da sind wir auch gerade so am Arbeiten mit den Leuten. Ja, heute Abend das Thema ist ja, Jesus Christus spricht, komm. Das ist das Thema für heute Abend. Jesus Christus spricht, komm. Und der Text, der mir dafür mit vorgegeben wurde, ist aus Matthäus Kapitel 14. Und ich muss es sagen, mich hat jemand gefragt, wie ich das vorbereite alles. Allermeist bereite ich das immer frisch vor. Deswegen fällt es mir oft so schwer, dann auch Unterlagen zu schreiben. Ich habe Unterlagen für die Bibelschule, aber oft für solche Wochenende oder für so kurze Dinge bereite ich immer so die Dinge richtig frisch vor, für mich selbst auch. Und von daher habe ich jetzt auch keine Unterlagen für euch dabei. Morgen schmeißen wir ein bisschen den Computer an, dass wenigstens ein bisschen Licht von der Tafel und dann kann man sich dran orientieren. Aber wir lesen mal den Text aus Matthäus Evangelium Kapitel 14 ab Vers 22. Unter diesem Aspekt, Jesus Christus spricht, komm. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen, vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das ist eigentlich auch interessant, so vielleicht ein Gedanke, ne? Wenn Jesus sagt, komm, warum soll du mich dann untergehen lassen, wenn ich komme? Es ist auch so eine spannende Frage für manche, die dann eben nicht zu Jesus kommen. Es ist ja vielleicht, dass da tatsächlich jemand da ist. So wäre wahrscheinlich statistisch gesehen gar nicht mal so verkehrt, wenn jemand da wäre heute Abend und sagt, zu Jesus selber bin ich noch nie gekommen, ich komme in diese Gemeinde, das stimmt. Und da komme ich auch regelmäßig. Aber zu Jesus selber, direkt zu Jesus, bin ich noch nie gekommen. Weil da weiß ich nicht so ganz genau, wie das wirklich aussieht. So, die menschlichen Regeln, die sagen mir was. Ja, da komme ich damit zurecht. Da kann ich mich drauf einstellen. Aber so richtig zu Jesus zu kommen, habe ich schon so viele Sachen gehört und gesehen und weiß ich auch nicht so richtig. Und eben dann die Frage ist, was wird dann aus meinem Leben? Das war ja immer die Frage auch, dass die Jünger auch beschäftigt hat. Was wird eigentlich wirklich aus unserem Leben? Also so dabei zu sein, aber mein Leben selbst zu gestalten, das ist nicht schlecht. Und das ist ja ein wunderschönes Bild, dass Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum? Ich werde doch nicht sagen, komm, und dann werde ich dich untergehen lassen. Eigentlich hätte der Petrus auch gar nicht rufen müssen. Hätte gar nicht. Weil der gute Hirte, den würde ich doch nicht untergehen lassen. Ich habe habe ich einen Kurs mitgemacht. Und, ja, ein bisschen so ein Schäferkurs. Hat mich immer mal interessiert. Was bedeutet es eigentlich wirklich? Mich hat es immer interessiert auch, was bedeutet es eigentlich wirklich, als Hirte Verantwortung zu tragen? Bedeutet es jetzt nur predigen oder was bedeutet es eigentlich? Was ist das? Und es ist so ein großes Paket, so Hirte zu sein. Und meine Frau hat mir dann das geschenkt, dass ich auf der Schwäbischen Alb mit einem Bandehirten 2 Tage mitgehen durfte. Es war extrem spannend gewesen. Und zu dem Punkt eigentlich gesprochen, der hat 1300 Schafe gehabt. Und das ist schon ein Ding, wenn du die alle im Überblick halten sollst, ne? Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, du geh mal ganz da hinten hin Und geh mal diesen Lamm danach. Das müssen wir zurückbringen. Das musst du ins Auto bringen. Ich habe die Viecher, die habe ich gar nicht im Überblick mehr gehabt. Ne? Aber der hat die alle gesehen. Und ich habe den gefragt, für was bist du eigentlich da? Weil der macht ja nichts. Tatsächlich, der führt die Schafe eben raus morgens und abends führt er sie wieder rein. Das war alles, ne? Habe ich so gedacht. Und ansonsten steht er so an seinem Schäferstab. 8, 9, 10 Stunden. Und das war's dann. Und dann sagt er zu mir, ich bin nur für die Schwachen da. Das ist meine Hauptaufgabe. Die Starken, die organisieren sich selbst irgendwie untereinander. So die Mutterschafe und so, die wissen das schon alle, wie das geht. Aber als Hirte bin ich eigentlich nur da, um die Ränder zu beobachten. Und denen dann nachzugehen. Das fand ich spannend. Und er nahm dann und sagte zu mir, geh dem Schaf danach, hol es, trag es ins Auto, wir müssen es später zurückbringen auf den Hof. Das Schaf ist krank. Und ich sagte, warum, woher das weiß. Ne? Also das sah quietschfidel aus. Und er sagte, weil Schafe, die sind so geschaffen, dass sie in der Herde bleiben möchten. Und ein Schaf, das nicht in der Herde bleiben will, das ist krank. Das fand ich auch spannend. Das habe ich noch nie gehört. Aber dass das angelegt ist, in einem Schaf in der Herde zu bleiben. Und wenn es nicht in der Herde bleiben möchte, dann ist es krank. Und dann sorgt sich der gute Hirte drum und sagt, tja, dafür bin ich ja da. Und das ist eigentlich dieses Bild. Also man könnte auch sagen, der Petrus hat noch ziemlich wenig gelernt auf seinem Weg mit Jesus. Sehr interessant. Was haben sie ihn beobachtet und haben erlebt und gesehen, wie er sich kümmert um Menschen und für sie da ist, und dann plötzlich kam das und dann schreit er, Jesus, lass mich hier untergehen. Und deswegen sagt er Jesus, Kleingläubiger. Eigentlich, vielleicht würde man sagen, gut, manche sagen, der ist untergegangen, weil er gezweifelt hat, aber ich glaube nicht, dass Jesus das sagt, sondern es ist eigentlich letztendlich, warum zweifelst du? Warum zweifelst du daran, dass ich dir nicht die Hand reichen würde? Also wenn ich dich rufe, dann reiche ich dir auch die Hand. Wenn ich dich in meine Herde rufe, dann reiche ich dir auch die Hand. Die Sorgen musst du dir nicht machen. Ihr habt ja auch über Sorgen geredet. Und das finde ich sehr wichtig, ein ganz wichtiger Punkt hier. Auch für unser eigenes Leben. Weil es ist ja dann oft so diese Frage in der Nachfolge auch, wenn dann, was ist, wenn ich dies nicht? Ja, ist das denn immer, dann lasse ich es lieber gleich. Also bloß nicht. Da kommen wir morgen auch noch dazu, zu dieser selbstgewählten Nachfolge auch. Aber wenn ich dich rufe, wenn ich sage, komm, da drin steckt dann auch alle Versorgung. Petrus. Und heute Abend ist es mir wichtig, einfach mal zu sehen, auch, wer sagt denn, komm, wer denn? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind, da kamen sie in dem Schiff, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und an einer anderen Stelle im Markus-Evangelium wird dann die Frage gestellt, wer ist dieser Mensch? Wer ist der? Wer ist der eigentlich wirklich? Dieser Jesus. Und darum soll es heute Abend auch eigentlich gehen. Wer ist der eigentlich wirklich, dieser Jesus? Also Jesus spricht, komm, und dann kann ich mich fragen, wohin? Wohin? Und Jesus sagt, zu mir. Zu mir. Nicht irgendwo hin. Sondern das ist unser Leben. Wenn Jesus sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, wenn ihr in mir bleibt, das ist alles, was ich von euch möchte. Das ist alles. Und es reicht. Also wohin soll ich denn kommen? Wohin? Zu mir. Und das Schöne ist ja, dass Jesus uns sagt in Johannesevangelium, Kapitel 6, und spricht so wunderbare Worte und sagt in Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist auch ein wunderbares Wort, ihr Lieben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Jesus spricht es so hinein unter die Menschen, die ihm damals zuhörten. Und da waren viele dabei, die sich dann auch fragten, so kann ich jetzt auch nicht kommen. Aber Jesus macht es ausschließlich. Er sagt, wer zu mir kommt. Und er schließt niemanden aus. Die Menschen haben sich selbst ausgeschlossen. Das ist das Spannende daran, dass sich die allermeisten selbst ausgeschlossen haben. Mit ihrem, nee, so kann ich nicht kommen. Und Jesus stellt ja keine Regel auf, wer denn kommen darf. Er sagt, wer zu mir kommt. Wer? Wohin? Zu mir. Zu mir. Und deswegen dieses große Wort, Jesus Christus spricht, komm, komm. Die großen Herausforderungen in unserem Glaubensleben auch oft sind ja, dass wir meinen, wir sind zu Jesus gekommen, aber wir sind irgendwo ganz anders hingelaufen. Wir sind zu einer Lehre gekommen. Zu einer Kultur. Zu einer Tradition. Ja, und das sage ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass eigentlich eure Gemeinden wirklich aus einer großen Tradition herauskommen. Deswegen sage ich das nicht. Sondern das ist, da kann mir jedwegliche Gemeinde nehmen. Der Apostel Paulus wird sagen in 2. Korintherbrief, Kapitel 11, und wird sagen, möchtet ihr mich doch ein wenig in meine Torheit ertragen, doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Warum sagt er das, der Paulus? Er sagt es, weil die Korinther, an die er schrieb, die waren schon wieder auf ganz anderen Wegen gewesen. Auf ganz anderen Wegen. Und die waren so jung noch dran. Wisst ihr? Und er sagt, ich eifere um euch. Mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Gott geweiht. Das möchte ich. Das wünsche ich mir so sehr für euch, sagt er. Das ist so meine tiefste Sehnsucht. Und dann kommt er in das hinein und sagt, ich fürchte aber. Und er schreibt es, weil er das gesehen hat, ihr Lieben. Ich fürchte aber, was fürchte ich denn? Sagte Paulus. Was fürchte ich denn? Hölle, Tod und Teufel? Nee, fürchte ich nicht. Dass Rom sittlich und moralisch gar total in Bach runtergeht, das fürchte ich auch nicht. Es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Dieses Wort Einfalt, das da steht in der Schlachterübersetzung, das kann man übersetzen mit Geradheit gegenüber Christus. Geradheit. Und darum fürchte ich, sagt er. Wisst ihr? Und ich, das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist auch meine Furcht oftmals in unserer Welt, in der wir leben. Wir kommen irgendwo hin, aber Jesus spricht, komm zu mir, nicht irgendwo hin. Sondern komm zu mir. Das möchte Jesus. Und der Apostel Paulus sagt es nicht einfach so aus der Luft gegriffen, dass er sagt, ich fürchte. Das fürchte ich um euch, dass eure Gesinnung wirklich verdorben wird. Und da geht es gar nicht um ein verdorbenes Leben jetzt hier, ihr Lieben. Um das geht es gar nicht. Das geht um diese Geradheit gegenüber Jesus. Um das geht es. Um diese tiefe Überzeugung, du bist das Brot des Lebens. Du wirst mir die Hand reichen. Du wirst mich nicht untergehen lassen. Und ich will deine Stimme hören, Jesus. Und jetzt weiß ich auch, wenn ich das so sage, in unseren ganzen theologischen Diskussionen, die wir mittlerweile haben, in unserer Welt, in der wir eben leben, das Leben bringt es eben mit sich, ist es immer so, für manche vielleicht ein bisschen andrücklich, ne, wo man sagt, oh, die Stimme Jesus hören. Ne? Aber Jesus sagt dir nicht umsonst, ihr Lieben, meine Schafe hören meine Stimme. Das sage nicht ich. Das sagt dir das Evangelium. Das Evangelium sagt uns in Johannes Kapitel 10, spricht Jesus und sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also es muss gehen. Die Voraussetzung ist, meine Schafe. Und meine Schafe hören meine Stimme. Also es ist ja beschäftigt wahrscheinlich auch manche, die hier versammelt sind, auch manchmal, wie höre ich denn das? Jesus sagt uns nicht wie, er sagt nur das. Er sagt nur das. Darauf können sich meine Schafe verlassen, dass sie meine Stimme hören werden. Und natürlich ist es so in unserem Leben, wir haben die Bibel, wir lesen die Bibel und ich traue Gott, dass er spricht durch sein Wort in mein Leben. Und er spricht punktgenau. Tatsächlich. Wenn ich was hören soll, dann werde ich es hören. An dem liegt es nicht. Weil er will diese Einladung aussprechen, komm. Wohin? Zu mir. Und zwar gerade zu mir. nicht mit Umwegen, sondern gerade, in Geradheit. Und das ist eine große Herausforderung. Christus allein im Zentrum zu haben. Und das ist das Spannende daran. Wisst ihr, ihr Lieben, wir sprechen ja noch über zwei andere Themen. Morgen geht es ja um Nachfolge und es geht letztendlich auch, geht hin. Folgt mir nach und geht hin. Und jetzt gibt es viele, die einfach hingehen. Viele, die irgendwie versuchen, irgendwem irgendwie nachzufolgen. Und jetzt brauche ich, ich benötige jetzt irgendwie Regeln, damit ich dem nachfolgen kann. Aber die Regel ist Jesus. Die Geradheit ihm gegenüber. Und das wird immer die Frage sein in unserem Leben, habe diese Geradheit gegenüber Christus. Ihm im Blick, im Zentrum. Und ich will dich hören, Jesus. Und ich will das tun, was du sagst. Das möchte ich. Also wer spricht da eigentlich? Das ist auch ganz wichtig. Hier der Bericht in Matthäus 14 ist ja sehr spannend. Jesus läuft auf dem Wasser. Das macht man halt mal gerade so, wenn man nichts zu tun hat nachmittags. Macht man ein bisschen Abenteuerspielplatz und geht auf dem Wasser spazieren. Die einen schwingen sich da mit Seilen durch den Wald und manche gehen halt auf dem Wasser spazieren. Ja. Ist ja klar, diese ganzen Berichte, die wir haben, und das sage ich ja nichts Neues, oder was Unbekanntes, gehe ich jetzt stark davon aus, das sind ja diese ganzen Berichte vom Wesen von Jesus, was da geschehen ist, auch in Matthäus 14 letztendlich, auch diese Speisung der 5000, und dann dieses Laufen auf dem Wasser, das sind ja alles diese Bestätigungen seiner Gottheit. Und für die Menschen damals war das gar nicht fremd gewesen, weil sie wussten ja das Alte Testament. Und das Alte Testament würde uns sagen, im Buch Hiob, Kapitel 9, spricht das Wort Gottes und sagt uns was aus über diesen einen wahren Gott. Und in Kapitel 9 im Buch Hiob steht, ich lese mal ab Vers 1, da antwortete Hiob und sprach: Wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Und wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er mit ihm rechten wollte, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten. Er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft. Wer hat ihm je getrotzt und ist heil davongekommen? Er versetzt Berge und man merkt es nicht. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, er stört die Erde auf von ihrem Ort, sodass ihre Säulen erzittern. Er gebietet der Sonne und sie geht nicht auf. Er verschließt die Sterne mit einem Siegel. Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf den Meereswogen einher. Und weil Petrus und die anderen Jünger Juden waren, sind die mit dem aufgewachsen. Das war für sie nichts Fremdes gewesen. Es war immer diese Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Ist er letztendlich doch nur ein Meister, so ein Rabbi, wie viele andere eben waren? Und wenn wir dem nachfolgen, dann sorgt er auch für uns, was ein Rabbi eben macht. Und es war immer das Ringen scheinbar der Jünger, immer wieder diese Frage, wer ist er eigentlich wirklich? Und da stellt sich Jesus vor, also wenn er sagt, komm, dann sagt er nicht einfach, komm halt zum Sohn des Menschen. Sondern er spricht in der Autorität des lebendigen Schöpfergottes. Wenn du aus deinem Boot aussteigst, Petrus, dann steigst du aus dem Boot aus aufgrund des Wortes des Schöpfergottes. Und der zu dir sagt, komm, das ist der Schöpfergott. Um den geht's. Ich weiß gar nicht, wer da räume die aus oder zieh die aus. Schon alles im Möbelwagen rein. Das ist der Nachteil von so Stühlen, ne? So auf die. Aber das ist wichtig, das zu sehen, ihr Lieben. Wer hier spricht, ist nicht einfach irgendwer, oder, sondern es ist der lebendige Gott, es ist der Schöpfergott. Es ist der, von dem das Buch Hiob spricht, es ist der, der auf den Wasserwogen einherläuft. Der ist es. Und das Spannende ist, dass wir im Leben der Jünger sehen, bei ihrer Reaktion, als sie Jesus kommen sahen auf dem Wasser, sagen sie ja, oh, der Herr Jesus kommt. Nee, sagen sie nicht. Ne? Die brüllen, die sind ganz voller Angst, die schreien, das ist ein Gespenst. Warum sagen die das? Weil Jesus sie auch überführt und ihnen zeigt, wie sehr sie noch in ihrer alten Welt hängen. Wie wenig sie damit rechnen, dass jetzt Jesus kommt. Sondern sie hängen in ihrer alten jüdischen Tradition fest. Und da war das schon für die ganz normal, die dachten, dass der Todesengel, der da kommt. Also zuallererst mal mit den Schlechten rechnen. Ne? Das war eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt. Weil sie schreien, das ist ein Gespenst. Und ihr Gedanke war, das ist wohl ein Todesengel, der da kommt. Sie rechneten nicht damit, dass es nicht der Todesengel ist, der kommt, sondern der, der den Todesengel die Macht genommen hat. Wie es Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15 sagt. Wisst ihr, wenn ich zu Jesus komme, weil er sagt, komm, dann komme ich zu dem, der auch den Todesengel die Macht genommen hat. Und in Hebräerbrief lesen wir das, was eine der Aufgaben war, die Jesus sich vorgenommen hat, letztendlich auf seinen Weg hier im irdischen Leben, in Kapitel 2. Und da steht ab Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Das ist ein wunderbares Bild. Diese wunderbare Botschaft, warum ist denn Gott Mensch geworden? Weil die Kinder Fleisch und Blut sind. Und ich will ihnen nicht fremd bleiben. Deswegen nehme ich das auch an. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Deswegen, sagt er, um den die Macht zu nehmen. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Es kann auch Todesfurcht, kann uns in der Knechtschaft halten, ihr Lieben, ein Recht, schaffenes christliches Leben zu leben. Nur die Todesfurcht. Nicht die Gnade Gottes. Was sollte uns eigentlich zu einem rechtschaffenen christlichen Leben anreizen? Und das schreibt auch der Apostel Paulus in Römerbrief Kapitel 2. Und er sagt im Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Das ist wichtig auch für das Thema morgen früh, für Jesus folgen. Es ist Gottes Güte. Es ist Gottes Güte. Gottes Güte. Und darüber bin ich erstaunt. Über Gottes Güte. Es ist eine Sache, ihr Lieben, dass ich sage, ich bin ein verdammter Sünder. Und das andere ist, dass ich es erkenne, dass ich ein verdammter Sünder bin. Es ist eine Sache, dass ich sage, und es ist eine Sache, dass ich es erkenne. Das ist eine geistliche Erkenntnis. Ich bin so verdorben, so verloren. Was für eine Güte Gottes, die er mir in Jesus Christus darreicht, anbietet. Was für eine Güte. Was für eine Güte. Die Leben verändert, die Schuld wegnimmt. Bei den Fackelträgern, für die ich mal arbeitete, da gab es einen Lehrer von den Bibelschulen, der hieß Billy Strachan, das war Schotte. Und der hat manchmal gesagt, wenn jemand ihn fragte, wie es ihm denn so geht, macht mir so ein Englisch, ne? Bei uns ist es ja auch so, ne? Wie geht's dir denn? Oh, es geht so gut. Ja. So, so. Und Nako sagt man dann im Serbisch, ne? Pola, pola. Und er hat manchmal geantwortet, rotten, through and through. Verdorben, durch und durch. Das hat manche Menschen ganz schön schockiert, ne? Boah. Aber ich sagte, es ist wirklich so, so fühle ich mich, so geht es mir. Verdorben durch und durch. Verdorben durch und durch. Aber die Güte Gottes lässt mich leben in Jesus. Aber die Güte Gottes ist es, die mich leben lässt in Christus. Das ist auch der Schlüssel für das, was wir morgen noch betrachten werden, auch für Nachfolge, ihr Lieben. Tiefe Wahrheit. Also es geht letztendlich darum, ihr Lieben, auch, dass wir nicht an unsere Sünde glauben, sondern an die Güte Gottes. Um das geht's. Ja, man könnte vielleicht sagen, nur Petrus, wenn er sagt, ich gehe unter, habe ich ja nicht besser verdient, so wie ich drauf bin. Klar, kleingläubig. Aber du sollst ja an meine Güte glauben, Petrus. Die wird dein Leben verändern. Und warum sage ich das? Das nützt gar nichts, wisst ihr, wenn ich mein ganzes Leben lang sage, was bin ich für ein verdammter Sünder? Und was bin ich für ein verdammter Sünder? Und was bin ich für ein verdammter Sünder? Und nochmal ein verdammter Sünder. Und ich kann das gebetsmühlenhaft wiederholen und nichts wird anders in meinem Leben. Nichts. Ich werde geprägt sein von der Freiheit, in die Christus letztendlich seine Jünger führen möchte. Ich bin geprägt von der Gefangenheit meines Glaubens. Ich glaube an meine Schuld. Ich glaube, dass ich ein Sünder bin, aber ich glaube an die Barmherzigkeit und Güte des lebendigen Gottes in Jesus Christus, die mich angenommen hat und die mich verändert. In das Bild, das Gott haben möchte. Und zwar das Wesen von seinem Sohn Jesus Christus. Nicht das Wesen von, sondern das Wesen von seinem Sohn Jesus Christus. Christus spricht, komm. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, ich fürchte aber, weil ihr lasst euch in alles Mögliche verändern, aber nicht in das Bild von Jesus. Das bringt es natürlich auch mit sich, ihr Lieben, dass wir alle, egal wo wir herkommen, wir haben alle schon eine gewisse Liste in unserem Kopf, wie jemand zu sein hat. Und das ist ja spannend, wisst ihr, wenn ich diese Jungs nehme da in dem freien Strafvollzug. Die sind nicht anders als wir. Die wissen genau, wie man sich benehmen muss, um aufzusteigen. Da kann man aufsteigen, da beginnst du als so Frischling. Du kommst frisch aus dem Knast, kommst da rein und dann wissen die ganz genau, nach einer gewissen Zeit gibt es da so gewisse Verhaltensregeln und du kannst es dann irgendwann mal schaffen. Du wirst dann erst Leo-Anwärter, dann wirst du Leo. Und dann wirst du Löwe-Anwärter und dann wirst du Löwe. Und dann, wenn du Löwe bist, dann kannst du noch die nächste Stufe erreichen, darfst du dann frei nach Hause fahren und darfst das alles dann so machen, was man will. Und wisst ihr, so ein Gefangener, der weiß ganz genau, wie er sich da frei rausschaukeln kann. Die sind dann alle plötzlich so lieb und so brav, die wollen die Tasche abnehmen, wollen sie an den Tisch stellen und die machen dieses Auto auf und sind so zuvorkommend, laden sich nicht erst selbst einen Teller voll, sondern erst bieten sie dir was an. Ne? Das wird, aber das ist nicht, weil es im Herzen ist, wisst ihr? Ist einfach die Regel bei uns. Es ist nur die Regel. Das ist natürlich schön, wenn sich jetzt erstmal so jemand verhält, aber das ist ein fürchterlicher Krampf. Weil wenn ich mit ihnen spreche, dann oft sagen die mir, ich habe so eine Angst, wenn ich hier raus bin aus diesem Zirkel, dass ich dann einfach einbreche. Weil das ist die Realität. Weil dieser Zirkel, der mir diese Verhaltensweisen auferlegt, der ist eigentlich mir Schutz. Ist nicht Jesus, der mein Schutz ist, sondern dieser Kreis ist mein Schutz. Wisst ihr? Nicht Jesus. Dieser Kreis. Meine Regeln sind mein Schutz. Ist nicht Jesus. Und es ist nicht die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die mich verändert. Es ist meine kluge Berechnung, die mich verändert. Es ist einfach nur meine kluge Berechnung. Weißt du, es könnte mich vielleicht jemand mal fragen, willst du dich nicht mal verändern? Möchtest du nicht mal ein bisschen anders sein? Und bevor ich da jetzt wieder gefragt werde, verändere ich mich lieber. Und das geht wirklich, wir Menschen können das erleben. Der menschliche Wille schafft extrem viel und wir sehen das am reichen Jüngling. Das ist für jeden Begriff der reiche Jüngling. Wenn es für jemanden nicht ein Begriff ist, einfach kurz anheben, erklären wir das nochmal. Aber der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und Jesus sagt, du kennst die Gebote. Und der Mann sagt, ja, ich kenne die Gebote. Und dann zählt er das alles auf, was er alles gemacht hat. Wir würden sagen in unseren Kreisen, das geht überhaupt nicht, man kann das nicht. Jesus sagt es nicht. Er sagt es nicht. Er sagt ihm nur, darum geht es gar nicht, reiche Jüngling. Deine Regeln verändern dein Leben, aber nicht der lebendige Gott. Und es macht sich daran bewusst, wenn es darum geht, das alles zu lassen, was eigentlich dein Leben wirklich ausmacht. Und du dann sagst, das kann ich nicht. Dann wird es deutlich, du glaubst an deine Regeln, aber du glaubst nicht an den lebendigen Gott. Das ist es. Und es ist nicht schlecht, ihr Lieben, wenn wir uns mal hinterfragen haben, was glaube ich eigentlich, was glaube ich eigentlich, an was glaube ich? Das ist nichts Schlimmes. Und gerade auch jetzt die Jungen, die hier im Raum sind, ihr Lieben, das würde ich nicht in die Ewigkeit bringen, dass du zur richtigen Gemeinde gehörst, dass du getauft bist, dass du die Glaubensgrundsätze alle wiederholen kannst und dir so viel Mühe gibst, wie es nur geht, dass du einen richtigen Weg gehst. Das würde ich nicht in die Ewigkeit bringen. Wird's nicht? Dass ich sagen kann, dann alles aufzeigen kann, was moralisch alles verwerflich ist in dieser Gesellschaft, das wird mich nicht in die Ewigkeit bringen. Es hat mich jetzt sehr bewegt. Ich habe heute Morgen einen Brief noch bekommen von Stadtdekan aus Stuttgart, römisch-katholischer Stadtdekan, der gegen Prostitution vorgeht. Ja, und er macht dann so Männer, also gibt es so eine Bewegung jetzt, da werden Männer interviewt, da wird auch der evangelische Stadtdekan von Schorndorf wurde interviewt, wie man mit Prostitution umzugehen hat, ob ein Mann zu einer Prostituierten geht oder nicht. Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, die Frage. Ne? Aber, und dann habe ich das gemerkt und schrie und las das und sagte, und darum geht es doch gar nicht, ob du zu einer Prostituierten gehst oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Da geht es natürlich schon drum, keine Panik. Okay? Aber Leute, das geht nicht darum, dass die Welt verbessert wird, sondern dass mein Herz verändern wird. Um das geht's. Wenn das die Botschaft ist, wir wollen diese Frauen befreien, wenn das die Botschaft ist, wir besiegen die Prostitution, wir machen sowas nicht. Wenn das alles ist, was wir haben, dann ist es extrem wenig, weil Weil das war die Botschaft unter anderem auch vom reichen Jüngling. Das mache ich nicht, Jesus. Darauf kannst du dich verlassen. Aber um das geht's gar nicht, sagt Jesus. Um das geht's überhaupt nicht. Dein Problem ist, du glaubst an deine Regeln. Aber du glaubst an einen lebendigen Gott. Und beim anderen ist das Problem, du glaubst an deine Sünde. Du glaubst aber an die Güte des lebendigen Gottes. Weil die würde dich verändern. Die würde dich verändern. Die Güte Gottes führt mich auch dazu, dass ich zerschlagen bin über meine Schuld. Versteht mich nicht verkehrt. Das ist das wirkende Güte Gottes, wenn mir aufgeht, Mensch, so gütig bist du in Jesus. Und so verdorben bin ich. Aber jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich bin so verdorben, ich kann nicht zu Jesus kommen. Dann glaubst du, dann ist deine Schuld ist dein Messias. Deine Schuld ist dein Gott. Und das sind tragische Sachen, ihr Lieben, manchmal wirklich in der Gemeinde Jesu. Da sind Leute, dass die Schuld ist ihr Gott. Die sind zwar dabei, aber die können nie ganze Sache machen mit Jesus. Nie, das geht nicht. Heinz, ich bin so schmutzig. Das geht einfach nicht. Und die anderen, ich weiß gar nicht, was der hat, der Jesus. Ne? Ich mach doch alles richtig. Also, ich ehre Vater und Mutter, ich zahle meinen Zehnten, ich würde nie das machen, von dem der Stadtdekan da schrieb. Ne? Also, das ist ja echt absolut verwerflich. Und darüber definiere ich mich. Aber Jesus spricht, komm. Wohin? Steig heraus aus, jetzt ist natürlich, da wird auch immer viel draus gemacht, das kannst du ja allegorisch alles so auslegen, aus deiner Comfort Zone und deiner Komfortzone, aus deinem Boot und so. Aber letztendlich geht es mir darum, dass Jesus das Einzige, was er will, ist, dass die Jünger erkennen, ich bin der wahrhaftige Gott, Leute. Ich bin dieser wahrhaftige Gott. Und lass mich sprechen. Lass nicht deine Sorgen, deine Bedenken und deine Berechnungen sprechen. Lass doch mal mich sprechen. Lass nicht deine Sorgen, deine Bedenken und deine Berechnungen ständig sprechen. Die Berechnungen, Petrus, Markus Evangelium, der reiche Jüngling, der ist gerade weg, den haben wir gerade abserviert in Markus 10. Der ging seines Weges. Und jetzt, Jesus, erzähl dir mir mal, wer wir sind. Also, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, Jesus. Das wollen wir mal so kurz mal bemerken, falls du es noch nicht bemerkt hast. Kann ja sein, dass du es übersehen hast. Ne? Wir wollen es nur einfach mal so kurz mit reinschieben. Und die Frage ist ja, weil Jesus die Frage, die sie eigentlich wirklich beschäftigt, die wird in der Antwort von Jesus deutlich, weil Jesus sagt, es wird doch niemand unter euch sein, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig wieder empfängt. Also was war die Frage von Petrus? Wir können sagen, die hat er überhaupt keine gestellt. Der hat einfach nur eine Feststellung gemacht. Die Feststellung war, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Warum gibt dann Jesus eine Antwort auf eine Feststellung? Also es war ja Frage. Was war die Frage letztendlich von Petrus? Was habe ich davon? Was habe ich davon? Das ist alles. Das wollte ich gern wissen. Mit anderen Worten, du bist kein Deut besser als der reiche Jüngling. Du bist überhaupt nicht anders. Was aus ihm wurde, aus dem reichen Jüngling, wissen wir auch gar nicht. Vielleicht werden wir ihn später vom Thron Gottes sehen. Das ist nur eine Momentaufnahme. Also wie gesagt, ihr Lieben, das ist ganz gefährlich. Der eine hält sich an seinen Regeln fest und der andere an seine Schuld, an seine Verdorbenheit, an seine Wertlosigkeit. Ich bin sie gar nicht wert, ich bin sie gar nicht wert und ich bin sie gar nicht wert. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn das wirklich vom Geist Gottes gewirkt ist, dass ich mir bewusst werde, dass ich es überhaupt nicht wert bin, das Blut von Jesus, das wird mich staunen lassen über die Güte Gottes. Und wie sie das macht, das führt uns dazu, das werden wir am Sonntagnachmittag noch hören, das führt uns letztendlich dazu, dass wir nicht anders wollen, als dass ein anderer diese Güte erfahren darf. Diese Güte. Das ist es doch. Die Güte, die dein Herz verändert. Dieses Herz von einem Mann verändert, der denn anders kann, als in Stuttgart in die dementsprechenden Straßen immer wieder einzubiegen. Und ist sein Leben kein bisschen, kein Deut verändert. Glaubt ihr, das macht ein Deut anders, das Leben, wenn du in so einen Club eintrittst? Wir machen das nicht Club. Das sind unsere Clubs. Wir machen das nicht. Um das geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, zu was du imstande bist, sondern es geht darum, zu was Gott imstande ist. Um das geht's. Nicht um das, was du imstande bist, sondern darum, wozu Gott imstande ist. Und deswegen komm, zu wem denn? Zum lebendigen Gott. Schaut mal, Psalm 46. Und es hat mich so bewegt, in dem Zusammenhang, jetzt kommen schon die Schmetterlinge und die Falter da. Einfach den Mund aufmachen. Das wird die neue Ernährung werden bei uns in unserem Land. So ist es. Und Psalm 46. Psalm 46 sagt uns, ich lese ab Vers 1. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras und Alamo und ein Lied: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Komm, komm, ich bin deine Zuflucht und Stärke. Versuch nicht deine Zuflucht in deine Bedenken. Such nicht deine Zuflucht in deiner Kapazität, deine Regeln einzuhalten. Such nicht deine Zuflucht in deiner Wertlosigkeit. In deinen Kleinglauben. Was bin ich nur kleingläubig? Nee, so kann ich nicht zu Jesus kommen. Nein. Es gibt viele Zufluchtsorte für unser Leben, ihr Lieben. Ich bin noch zu jung. Ich kann es noch nicht so richtig wirklich festmachen. Ist auch so ein Zufluchtsort. Ich habe noch so andere Ziele. Zufluchtsort. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten, bewährt in Nöten, bewährt. Petrus, komm! Jesus, ich gehe unter. Ich gebe dir die Hand. Bewährt in Nöten. Fünftes Buch Mose, ich habe dich getragen, wie ein Vater seinen Sohn trug. Exodus, Kapitel 14. Wir stehen am Meer und wissen nicht, wohin. Und Mose wusste auch nicht, wohin. Aber der Herr wusste, wohin. Trockenen Fußes durchs Meer. Bewährt in Nöten. Bewährt in Nöten. Deswegen ist es wichtig, auch in unserem Leben, ihr Lieben, dass wir wirklich auch, dass wir Nöte erfahren. Sonst könnte der Herr nicht sagen, ich bin bewährt in Nöten. Du wirst, da drin wirst du diese Bewährung erfahren. Das ist auch ein Grund, warum manche nicht zu Jesus kommen wollen, weil dann komme ich nur Not. Oh, nee, bloß nicht, hey. Das habe ich schon genug. Da brauche ich nicht noch mehr. Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Dass manche denken, das steckt so fest in manchen Köpfen, wenn ich zu Jesus, wenn ich ganze Sache mache mit Jesus, oh ne, boah, da geht's drunter und drüber, ey. Die Storys, die ich da alle höre von den Leuten, boah, als sie dann ja zu Jesus sagten, ging gleich das Auto kaputt. Na, und als der zu Jesus ja sagte, dann ging er da raus, hat sich gleich den Fuß gebrochen. Oh, schlimm. Alles schlimm. Und das ist tatsächlich, das sind Antworten, die ich manchmal bekomme, ihr Lieben. Nee, Heinz, ich kann es nicht festmachen mit Jesus. Ich höre immer so schreckliche Geschichten, was dann geschieht, wenn man es dann wirklich, dann kommt der Teufel und der kämpft dann um dich. Oh, dann kann ich nicht mehr schlafen. Und boah, nee, aber ich schlafe so gern und von daher lasse ich es. Ja, die Schularbeiten werden da nie richtig mehr. Das ist immer dann nur ein Kampf und Krampf und bisher ist alles so gut gelaufen mit meinem Spickzettel. Und dann wird alles so, das wird auch alles, nee. Dann bin ich einfach liebes so dabei. Wisst ihr, ich mache das jetzt ein bisschen witzig, aber das ist, tatsächlich einer der Gründe, warum manche Menschen, obwohl Jesus sagt, komm, sagen, nee, ich komme lieber nicht. Das haben wir doch gerade gelesen, Jesus. Der ist ausgestiegen aus seinem Boot und geht unter. Das will ich nicht. Oder siehst du, dass ich Schwimmen heute habe? Nö. Also lasse ich das. Ich lasse es lieber, ganze Sache zu machen. Aber wenn ich das lasse, ganze Sache zu machen, dann werde ich nie erleben, dass er wirklich Zuflucht ist. Dass er wirklich Stärke ist. Dass er wirklich ein Helfer ist, der bewährt in Nöten ist. Das ist tatsächlich so. Und dann geht es weiter und darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und dann lesen wir in Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Um das geht's. Erkenne, dass ich Gott bin. Das ist der Grund, warum Jesus sagt zu Petrus, komm. Deswegen läuft er übers Wasser. Erkenne, dass ich Gott bin. Du hast die 5000 Leute schon gesehen, Petrus. Du hast all dies gesehen und all dies. Ich will, dass du erkennst, dass ich Gott bin. Dass ich Gott bin. Und es hat eigentlich ein Zweifaches hier. Also dieses werde still. Das bedeutet auch, im hebräischen Gedanken ist es auch, lege deine Waffen nieder. Lege deine Waffen nieder. Dein Kämpfen. Dein Kämpfen. In Jesaja Kapitel 30, Vers 15 werden wir lesen, dass der Herr sagt, in der Stille und im Umkehren, da läge eure Kraft. Also da läge, aber ihr habt nicht gewollt. Lieber weiterkämpfen. Lieber weiterkämpfen als reicher Jüngling. Nee, das. Ja, da kann ich schon mal. Ich kann schon was aufweisen. Lieber weiterkämpfen mit meiner Schuld und gegen meine Schuld. Lieber weiter, lieber weiter, lieber weiter. Aber die Bibel lädt eine sagt, werde still und erkenne. Leg deine Waffen nieder. Hör auf zu kämpfen, hör auf zu kämpfen. Auch dieser Kampf, ich muss mich selbst, ich muss doch erstmal selbst und so wie ich bin, kann ich nicht. Gerade dafür kam ich doch. Und das Zweite, und erkennen. Was soll ich denn erkennen? Was denn? Was sollen wir erkennen? Dass ich Gott bin. Und dieses Wort Gott hier, diese Beschreibung Gottes in hebräischen Text wären diese dreifachen Sachen. Erkenne, dass ich allmächtig bin. Erkenne, dass ich allgegenwärtig bin. Und erkenne, dass ich allwissend bin. Um das geht's. Das will ich, dass du das erkennst, Petrus. Und in diesen Gedanken ist auch drin mit, ich bin Gott, dass ich gut bin, dass ich heilig bin, dass ich treu bin, dass ich weise bin und dass ich gerecht bin. Dass ich gut bin, dass ich heilig bin, dass ich treu bin, dass ich weise bin und dass ich gerecht bin. Und das möchte ich, dass du das erkennst, Petrus. Und deswegen sage ich zu dir, komm. Jesus hätte auch zu ihm sagen können, Petrus, wenn ich jetzt wirklich zu dir komm sage und du wirklich aus dem Boot aussteigst, dann weiß ich, soll ich dir mal sagen, was dann kommt? Hast du jemals einen Menschen übers Wasser laufen sehen? Nicht direkt. Oder außer, wie ich das mal gehört habe, Jesus, da, als dieser eine Rabbiner da übers Wasser gerannt ist, weil er wusste, wo die Steine liegen. Aber ansonsten, so richtig direkt, nö. Siehst du? Hast du schon jemals einen Toten auferstehen sehen? Irgendjemand, der schon mal einen Toten auferstehen sehen hat? Nö, ne? Aber der lebendige Gott kann das, Petrus. Der lebendige Gott kann das. Und deswegen kannst du dich auch an deinen Bedenken festhalten. Du kannst dich an deinen Berechnungen festhalten. Und du kannst es alles zu dir sprechen lassen. Du kannst deine Sorgen zu dir sprechen lassen. Und du kannst auch dein eigenes gut gemeintes irgendwie richtig Leben, Glaubensleben sprechen lassen. Irgendwie. Aber Matthäus 17, Vers 5 sagt uns, das ist mein geliebtes Sohn. Und das tut, was er euch sagt. Das tut, was er euch sagt. Das tut, was er euch sagt. Nicht, was ihr denkt, sondern was er euch sagt. Und ihr habt vorhin das schöne Lied gesungen, als Chor noch. Und da ging es ja um diesen Sand, das Haus auf Sand bauen, das Leben auf Sand bauen. Und schaut in Matthäus Kapitel 7, Vers 24, sagt Jesus, und ich erkläre euch, sagt er, wer klug ist. Der meine Worte hört und sie tut. Der meine Worte hört und sie tut. Und er sagt es in Bezug, der Herr Jesus, auf was natürlich was vorher kam. Und zwar kam in diesem Bericht vorher diese Leute, die alle sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben. Also wir haben es nicht schlecht gemeint, Jesus. Wir haben in deinem Namen Kranke gesund gemacht. In deinem Namen, Jesus, gar nicht in unserem. Wir sind total selbstlos. Wir sind echte Christenmenschen. Ja, wie man so, das ist ein bisschen so mein Versuch, Schwäbisch zu reden. Ne? Aber ja, total selbstlos, Jesus. In deinem Namen haben wir das gemacht. Und wiederum wird Jesus nicht sagen, das ist verkehrt. Die Taten, die ihr getan habt, die sind nicht verkehrt. Die Einstellung ist verkehrt. Natürlich habt ihr Gutes getan. Das kann jeder. Das kann jeder, Leute. Gutes tun kann jeder. Aber die Stimme Gottes hören und das tun, was Gott dir sagt, das ist augenscheinlich, dass das nicht jeder kann. Aber darum geht's, sagt Jesus. Darum geht's doch. Nicht, dass er eure eigenen gerechten Taten tut. Dass es selber geht, wohin ihr denkt, da müsst man doch hingehen als Christ. Oder da darf man nicht hingehen als Christ. Es geht doch darum, ob du sagen kannst, Jesus, das ist alles, was ich will, dass du in mein Leben sprichst. Um das geht's doch. Jesus spricht, komm. Komm. Entgegen deiner Berechnung, entgegen deiner Bedenken, entgegen deiner Verdorbenheit, entgegen deiner Selbstgerechtigkeit, komm, komm. Und erlebe, dass ich ein Helfer bin, bewährt in Nöten. Erlebe, dass ich Zuflucht und Stärke bin. Weil davon sollst du nämlich ein Zeuge sein. Das zum Schluss, ihr Lieben. Ich war in Indien schon viel gewesen und ich war in buddhistischen Klöstern ab und an mal unterwegs. Und es sind ganz reine, feine Menschen, diese buddhistischen Mönche, die in diesen Klöstern sind. Wenn du in so ein buddhistisches Kloster reingehst, da denkst du gar nicht, dass du in Indien wärst. Da ist alles sauber, blitzblank. Der Rasen ist top gemäht. Das ist alles so sauber, so rein. Das ist buddhistische Denken. Also das kann der Mensch auch, wisst ihr? Es gibt Mönche dort, die verpflichten sich viele Jahre der Stille. Die reden kein Wort, kein Wort. Um sich nicht zu verunreinigen mit Worten. Auch das kann der Mensch. Aber um das alles geht es gar nicht. Aber so können wir auch manchmal als Christen leben, wisst ihr? Aber Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Hab mich im Zentrum. Meine Güte, meine Langmut, meine Barmherzigkeit, meine Freundlichkeit, meine Gerechtigkeit. Hab mich als deinen Zufluchtsort. Hab mich. Und das ist ja sehr wichtig, auch für Ehepaare. Schaut, ich bin nicht der Zufluchtsort für meine Frau. Wozu ich eigentlich da bin, sage ich jetzt mal so, ist, dass ich meiner Frau helfe, ihren Zufluchtsort allein in Jesus zu finden. Nicht in mir. Ist tatsächlich so. Auch wenn wir es gerne sein wollten, so, ne? Aber dass sie ihren Zufluchtsort in Jesus hat. Dass sie ihre Stärke in Jesus hat. Dass sie ihre Freude in Jesus hat. Und das ist natürlich auch nicht ganz selbstlos, ne? Weil wenn meine Frau ihre Freude in Jesus hat, dann habe ich auch meine Freude. Weil dann geht es ihr gut. Aber die Wahrheit ist doch, um das geht es doch. Um das geht es doch. Und ich möchte euch Mut machen, heute Abend das wirklich so zu sehen und wieder still zu werden, zu sagen, wer bist du eigentlich wirklich? Zu sagen, ich lege meine Waffen nieder. Zu sagen, ich mache mich nicht an meinem Satz an Regeln selber fest. Ich mache mich auch nicht an meiner Verdorbenheit fest. Und es ist gut, ihr Lieben, wenn uns bewusst wird, wie verdorben wir sind. Das finde ich, das ist der Schritt schlechthin zur Wiedergeburt, wenn ich weiß, wie verdorben ich bin, aber ich nicht dort stehen bleibe, sondern mir die Augen aufgehen über die Güte Gottes. Über die Güte Gottes in Jesus. Und du hast so jemanden wie mich gerettet. Wunderbare Gnade. Wunderbare Gnade. Und davon soll man Zeugen sein in dieser Welt. Von der wunderbaren Gnade Gottes, Leute. Und von nichts anderem. Wir sollen Zeugen sein davon, Jesus ist wirklich dieser wahrhaftige Gott. Und wenn Jesus dich ruft, dann kann ich dir sagen, ich kann dir 100.000%ig versprechen, den würde ich nicht untergehen lassen. Aber du musst selber aussteigen. Ich kann nicht für dich aussteigen. Du musst aussteigen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, er würde dich nicht untergehen lassen. Und es würde nicht. Warum würde es nicht? Weil er der gute Hirte ist. Ja, woher willst du das wissen? Weil ich das selbst erfahren habe. Deswegen erleben auch so diese Zeiten der Nöte, ihr Lieben, auch die Zeiten des Untergangs, dass wir merken, er reicht mir wirklich die Hand. Und ich erzähle dir jetzt keine Geschichte, wenn ich dir sage, komm zu Jesus, du brauchst Jesus. Er reicht dir wirklich die Hand. Davon sollen wir Zeugen sein. Er kann wirklich dein Herz verändern. Das kann er wirklich. Das kann er echt. Und zwar so, dass du wirklich frei wirst. Frei. Frei. Und nicht wieder gebunden in deinen eigenen Regeln, sondern frei im Geist Gottes. Und um das geht's, wenn Jesus sagt, komm, dazu lade ich dich ein. Du sollst es erleben, dass ich der wahre Gott bin. Du sollst es erleben, dass ich dir wirklich meine Hand reiche. Du sollst es erleben, dass ich wirklich Zuflucht und Stärke bin. Du sollst es erleben, dass es reicht, wenn du zu mir kommst. Und mich im Zentrum meines Lebens hast. Das sollst du erleben. Weil davon sollst du dann auch ein Zeuge sein. Es gefällt mir einer von diesen Jungs da, die eingebuchtet sind. Der ist ein ganzer Harde. Der kommt aus der islamischen Welt. Er sagt, braucht das nicht, oh, Jesus und so. Ne? Und jetzt plötzlich, ich habe so einen Glaubenskurs jetzt begonnen, sitzt er im Glaubenskurs. Und ich frage, warum sitzt du im Glaubenskurs? Ne? Er sagte, ja, du, da ist was ganz Komisches passiert. Meine Hausmutter praktisch, die hat mich gefragt, weil mir ging es da nicht gut in einer bestimmten Sache. Und dann hat die zu mir gesagt, da kann ich mal für dich beten. Und dann sag ich, ja, kannst du ruhig machen, ey. Bringt eh nichts. Ne? Und dann sagte du, also es ging um was ganz Spezielles. Und dann sagte, das ist echt geworden. Das war fast ein bisschen unheimlich, sagte man. Und dann war noch eine zweite Sache, die ihm so auf dem Herzen lag und so eine große Not. Und er, also da war ausweglos diese Not. Und hat sie auch wieder gesagt, darf ich einfach für dich dafür beten? Ich glaube, dass Jesus da auch einen guten Weg hat für dich. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann bete doch für mich. Ne? Und dann sagte er, hey, dann ist das echt geworden. Und dann sagte ich, gell, du fühlst dich jetzt gerade ein bisschen, wie wenn da oben irgendjemand sitzt und dich sieht. Genauso fühle ich mich, hat er gesagt. Und ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn kennenlernen. Das ist doch klasse. Und dann ein Zeuge zu sein von einem Gott, der wirklich verändert. Und der dir die Hand reicht. Und der wirklich diese gute Hirte ist. Das ist ein Angebot, auch heute Abend, ihr Lieben. Und ich möchte es einfach so in den Raum auch rein sagen, wenn jemand da ist von euch und ihr merkt es, entweder hängst du an einem Satz von Regeln, aber bist noch nie zu Jesus gekommen. Oder du hängst an seinem Satz von Schuld. Und deswegen kann ich nicht zu Jesus kommen. Und Jesus sagt heute Abend zu dir, komm, komm. Komm einfach. Und die, die zu mir kommen, sagt Jesus, die werde ich nicht hinausstoßen. Die werde ich nicht hinausstoßen. Aber komm. Und es ist die Einladung auch heute Abend zu sagen, Jesus, ich komme, ich möchte auch dieses Leben wirklich haben, dass du selber bist, Jesus. Das möchte ich so gern. Warum? Weil du mich so gerne möchtest. Du willst mich. Mich willst du. Und ich will heute Abend, Jesus, mich allein auf dein Blut verlassen. Und auf nichts anderes mehr. Und dazu lade ich euch auch ein, so im Anschluss auch, wenn jemand da ist und sagt, Mensch, genau so ist es. Einfach das Leben festzumachen mit Christus, ihr Lieben. Auf sein Blut vertrauen. So machen wir das. Ja, komm, oh mein Kind, und höre sein Wort. Gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Hort. Drum mach dich auf und komm. Der Petrus, der musste sich auch aufmachen und kommen. Hätte ihm nichts gebracht, wenn er im Boot geblieben wäre. Die Wahrheit war die gleiche gewesen. Er hätte es nur nie erlebt. Und so ist es, ihr Lieben. Für manche von euch mag es sein, ist es eine Wahrheit. Ja, die ist im Kopf, diese Wahrheit. Aber die habe ich nie erlebt, diese Wahrheit. Und die hast du nie erlebt, weil du nie gekommen bist. Und das passt sehr gut. Ich war bei Pro Christ jetzt 10 Tage unterwegs gewesen. 8 Tage jetzt. In Felbert. Die haben ganz viele Mitarbeiter dort in der Kirchengemeinde. Die haben 300 Mitarbeiter. Aber was einem der Mitarbeiter an so einem Abend einmal bewusst wurde, der hat sich in die Reihe gesetzt. Da kamen jeden Abend 500 Leute. Und jeden Abend kamen Menschen zum Kreuz vor. Aber das spielt auch keine Rolle jetzt. Aber was einem der Mitarbeiter so wichtig wurde, er sagte, was ist eigentlich mit unseren Mitarbeitern? Und er hat sich dann hinten reingesetzt, sagte er, abends im Raum, und sagte dann einmal, dann als das der Abend vorbei war, glaubst du wirklich, dass Jesus dich wirklich liebt? Und dann sagt der Mann und seine Frau, ein bisschen. Und dann hat er mit denen an dem Abend geredet, die haben seit Jahren schon mitgearbeitet in der Gemeinde, seit Jahren. Wisst ihr, aber die haben das nie, die sind nie zu Jesus gekommen, die sind zur Mitarbeit gekommen. Und die haben es ernst gemeint, das ist nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Die haben es ernst gemeint. Aber die haben nie, die sind nie zu Jesus gekommen. Die sind in die Gemeinde gekommen, um mitzuarbeiten für Jesus. Aber die sind nie zu Jesus gekommen. Das ist tragisch, ihr Lieben. Tragisch. Du singst im Chor, du machst Musik und du bist nie zu Jesus gekommen. Und du hast vielleicht die gleiche Antwort. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Ein bisschen. So ganz Bisschen. Das ist eine tragische Antwort. Für die Leute ging es nicht tragisch aus. Dieser Mitarbeiter, der hat geweint an dem Abend, der kam mit Tränen, der war schon über 70, dieser Mann, und sagt, diese Leute sind heute Abend nach Hause gegangen mit der Überzeugung, Jesus liebt mich ganz. Weil sie ihr Herz Jesus gegeben haben, die sind gekommen. Also, um das soll es auch gehen, ihr Lieben. Möchte ich ganz offen sagen, es wäre tragisch, tragisch, wenn du von so einem Wochenende nach Hause gehst. Und musst vielleicht sagen, ich wünschte mir, dass Jesus mich liebt, oder ich vielleicht ein bisschen. Lass doch diese Zeit auch zu, dass Jesus sprechen darf in dein Leben. Es wäre doch schön, wunderbar. Und wir sind ja da und ich möchte gern mit euch beten, ich möchte gern mit dir sprechen, wenn was ist, wo du sagst, Mensch, da bräuchte ich Hilfe einfach. Oder einfach ein Gebet. Gerne. Weil Jesus ist, wie er ist. Und er niemanden abstößt, der zu ihm kommt.